Ich habe gesagt, ich möchte heute über das Vaterunser mit euch ein paar Gedanken teilen. Und ich lese zwei Stellen aus dem Neuen Testament. Die eine ganz bekannte Stelle ist im Matthäusevangelium, im 6. Kapitel. Und ich lese ab Vers 9. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und im Lukas-Evangelium, ganz die ersten vier Verse des Kapitel 11, da lesen wir noch zusätzlich, ja, wenn ihr so wollt, ein bisschen was über die Rahmenbedingungen. Da steht: Einmal war er an einem Ort und betete. Und als er, Jesus, aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehr uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sagt: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser nötiges Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr Jesus Christus, ich möchte Danke sagen für diese Gebetsanleitung. Ich möchte Danke sagen für die Schlichtheit und trotzdem Tiefe dieses Gebets. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns heute Schritt für Schritt da durchleitest und dass du zu jedem Einzelnen von uns so redest, dass wir es verstehen und so redest, was Gott dran ist, damit jeder von diesem Gebet auch wirklich erquickt wird, zugerüstet wird, gestärkt wird. So segne du, Herr, reden und hören. Amen. So, jetzt seid ihr lang genug gestanden, jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin keine Größe im Sitzen. Das war schon in der Schule nicht so. Im Sitzen bleiben war ich gut, ja. Aber im Sitzen war ich schlecht. Vielleicht hat beides was damit zu tun. Aber die Lehrer haben immer tief durchgeschnauft, weil ich so ein unruhiger Geist war in der Klasse. Drum, ich genieße das. Wenn du im Gottesdienst hast, jetzt stehen wir auf, dann könnte es für mich endlos dahin gehen. Ich könnte mir eine ganze Predigt im Stehen anhören. Aber es muss nicht sein. Ja, ich habe euch die Texte zum Vaterunser, und wir kennen ja das Vaterunser alle, auswendig vorgelesen noch einmal, um uns einzustimmen. Und wenn man da im Lukas-Evangelium den ersten Vers liest, wo die Jünger Jesus bitten: Herr, lehr uns beten, dann ist das eine kurze Bitte, aber sie rührt mich unheimlich an. Weil wisst ihr, genauso geht es mir auch. Es ist von Seiten der Jünger her ein Bekenntnis der Hilflosigkeit, des Mangels, der Trockenheit, der Ungebildetheit in Sachen Gebet. Und so geht es mir auch immer wieder. Wie soll ich denn beten? Was soll ich denn beten? Warum? Wie lang? Wann? Wo? Und wenn ich so die Frage der Jünger höre, dann ist es für mich, gibt es mir so eine Ahnung, wie viel ich versäume, wie viel mehr zu lernen ist, wie viele Gaben unberührt geblieben sind in Sachen Gebet. Aber diese Bitte fordert mich auch auf, dass ich mich immer wieder auf die Suche mache. Dass ich, wenn es so wollt, gegen die Schwerkraft, die mich immer wieder niederdrückt, die geistliche, angehe, dass ich meinem täglichen Zu-Kurz-Greifen in Sachen Gebet nicht nachtrauere, sondern dass ich mich wieder aufmache, dass ich wieder aufbreche und dem Geheimnis des Gebets weiter nachforsche, mich da hineinbegebe. Aber ich fühle mich den Jüngern sehr nahe. Wer könnte Jesu Leben miterleben und sei es nur so wie wir mit seinem lebendigen Wort in der Betrachtung, wer könnte sein Leben miterleben und nicht mehr wollen, nicht angesteckt werden von seiner Art des Betens? Und wenn man sich die Heilige Schrift so ansieht, dann gibt es drei Worte aus der Schrift, die haben eine unvorstellbar intensive Bewegung hervorgebracht im Laufe der Kirchengeschichte. Im 2. Mose 33 lesen wir, sagt der Mose, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja, ich möchte dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Im 2. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel, heißt es, betet ohne Unterlass. Und im Lukas 11, dieser erste Vers, Herr, lehr uns beten. Und alle drei Worte zusammen sagen eigentlich nichts anderes aus, als wie, dass sich da der Mensch sehnt nach der unmittelbaren Gegenwart Gottes, nach der Nähe Gottes, dass er das erleben darf, dass er das spüren darf, schmecken darf, sehen darf. Nichts hat die Menschen, deren Seele vom Himmel berührt worden war, mehr umgetrieben wie die Frage nach dem rechten Beten. Sie hat sie in die Wüste geführt, sie hat sie auf die Berge geführt, in die Klüfte, in die Klausen, in die Klöster. Sie haben gesucht, geforscht, gefragt, geweint, gefleht. Ja, sie haben sich gegeißelt, sie haben sich zu Tode gefastet, sich selbst entmannt, unsagbaren Foltern unterzogen, sind in Verzückung und Wahnsinn geraten. Verzückung und Wahnsinn sind oftmals sehr eng beisammen. Aber hinter allem war die Frage nach dem Gebet, nach dem Schauen Gottes, dem Durchdringen zu seiner Herrlichkeit, das Finden seiner Nähe, von seiner Aura berührt werden. Von Gott wollten sie mehr. Über viele, viele Jahrhunderte hindurch hat das die Kirchengeschichte geprägt, diese Sehnsucht nach Gottes unmittelbarer Gegenwart. In unserer Zeit, zumindest was die erkennbare Situation bei uns hier im Westen, in Europa angeht, stehen wir da ziemlich erbärmlich vor der Geschichte der Heiligen aus den vorangegangenen Epochen da. Wir haben uns den Trends ergeben, die uns vorgaukeln wollen, das Heilige in der Erfüllung unserer Wünsche und Bedürfnisse, in der Verwirklichung unserer Intelligenz, in der jederzeitigen Bereitstellung unseres Glücks. Darum ist die häufigste Frage euch heutzutage in Sachen Gebet geworden, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Die Frage der Gottsucher damals war, sag mir ein Wort der ewigen Seligkeit. Sag mir ein Wort, das mich die Herrlichkeit Gottes sehen lässt. In unseren Fragen sind wir sofort bereit, Gott in Frage zu stellen, nicht aber unsere Gebete zu hinterfragen nach ihrer Erhörbarkeit. Es gibt keine unerhörten Gebete. Es gibt allerdings nicht wahrgenommene Antworten. Es gibt verzögerte Antworten. Es gibt auch die Antwort Nein. Oder jetzt nicht. Die Frage ist nur, wollen wir das hören? finden wir uns damit ab. Aber es gilt in erster Linie, Gottes Antwort ist nicht unseren Bedürfnissen entsprechend, sondern unserem Heil entsprechend. Das nur so ein paar einleitende Gedanken. Es begab sich, dass er an einem Ort war und betete, so fängt der Text an. Jesus ist das Licht, das die Jünger hier von einer anderen Welt sehen. Aber dieses Licht scheint nicht aus unerreichbarer Ferne, sondern es ist menschliche Gestalt. Und die Jünger sehen die menschlichen Möglichkeiten. Die Jünger sehen, das gibt es. So nah ist der Himmel allen Menschen, wenn sie beten. Sie beobachten, sie belauschen Jesus im Gebet und sahen das erste Mal seit Adam einen völlig normalen menschlichen Menschen in seinem allermenschlichsten Akt, dem Gebet. Was ist Gebet? Reden mit Gott. Zwiesprache halten mit Gott. Mit ihm im Einklang sein. In tiefes Gespräch versunken. Als Jesus sein Herz auftut, auf die Frage der Jünger, Herr, lehr uns beten, kommt zuerst ein Wort heraus und das ist das Schlüsselwort für alles andere, was dann noch kommt. Und dieser Schlüssel ist das Wort Vater. Die Mitte von Jesu lebendigen Geist, das Feuer seines Herzens, die Richtung aller seiner Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, heißt Vater. Durch den Heiligen Geist war der Vater in seinem lebendigen Geist gegenwärtig. Sein Gebetsleben war Einssuche und Einssein mit dem Vater. Gebet war für Jesus, dem Vater zuschauen, dem Vater zuhören, lernen, kennen, die Gedanken aus dem Vater füllen, die Gefühle vom Vater berühren lassen, den Willen vom Vater führen lassen, Leib und Seele dem Vater zur Verfügung stellen. Alles, was Jesus Christus hier auf Erden getan hat, gesagt hat, gedacht hat, war getragen durch den fortwährenden Umgang mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das im Alten Testament offenbart war, das Neue war noch nicht geschrieben, das er in seiner Jugend auswendig gelernt hatte, das ihm jederzeit nahe war. Und als Jesus gefragt wird, Herr, lehr uns beten, führt er uns zuerst zum Vater, zu seinem Vater. Und wie der Vater durch den Heiligen Geist in ihm gegenwärtig war, so will Jesus durch den Heiligen Geist in uns gegenwärtig sein. Dass wir in ihm und durch ihn dem Vater begegnen und dadurch wird sein Vater auch unser Vater. Und wenn du so wie ich immer wieder nachdenkst, wie kannst du denn dein Gebetsleben neu beleben? Wie kann denn das inniger werden, intensiver werden? Dann denke ich, ist ein Schlüssel dran, zu erlernen und zu praktizieren, diesen lebendigen Umgang mit dem Vater, so wie Jesus ihn hatte. Denn Jesus Christus ist das uns zugewandte Antlitz des Vaters. Zu ihm können wir jederzeit kommen. Wir können jederzeit mit ihm reden. Wir können jederzeit vor ihm schweigen, wenn uns nicht zum Reden zumute ist. Wir können mit ihm sein. Durch Jesus wird eine in der Bibel schon vorhandene, aber bisher nicht erfasste Anrede zur Mitte des Betens. Vater. Durch Jesus erfahren wir Gott als Vater. Das heißt, das wäre das erste Meditationswort im Vaterunser. Da kann man Zeit verbringen drüber. Was bedeutet es in deinem Leben für dich, dass du einen Vater im Himmel hast? Unser wäre dann das zweite Meditationswort. Das dürfen wir hinzufügen. Unser ist persönlich und unser ist Mehrzahl. Indem wir zum Vater kommen, gelangen wir auch zueinander, sagt uns das. Der Sohn führt uns zum Vater und der Vater führt uns zusammen. Der Vater, unser, macht uns zu einer Familie. Unser Vater bedeutet, der Vater im Himmel von der Lydia, das ist der gleiche Vater wie mein Vater im Himmel. Da ist kein Unterschied. Die Lydia und ich müssen uns nie streiten, wer den besten Papa hat. Das tun ja Kinder ganz gern, gell? Wer der Stärkere ist, kennt ihr die Werbung? Mein Papa kann 12 Flaschen Mineralwasser tragen. Und der arme Kerl schwitzt die Stirn auf. Und das nächste, was das Kind sagt, mein Papa kann 24 Flaschen Mineralwasser tragen und er kann schon gar nicht mehr richtig gehen. Liebe Leute, das können wir uns ersparen. Wir haben alle als Familie, wie wir hier sitzen, wir haben denselben Vater im Himmel. Und der Deine ist nicht besser wie meiner, weil er ist sowieso der Beste. Da geht kein Weg vorbei, da führt kein Weg drüber. Im Gebet zu diesem Vater finden wir uns als Gemeinde. Im Gebet zum Vater erwächst und wächst die Liebe zu den Geschwistern. Und wer aus der Gegenwart des Vaters kommt, findet in die Gegenwart der Gemeinde. Das dritte Meditationswort wäre, Vater unser, der du bist im Himmel, du. Gott ist Person. Und die Beziehung zu ihm ist von Person zu Person. Sie hat für beide Seiten Bedeutung. Sonst würde Gott uns ja nicht das Du-Wort anbieten. Wem bietest du das Du-Wort an? Das ist keine rhetorische Frage. Ich erwarte mir da jetzt, dass was kommt. Wem bietest du das Du-Wort an? Jemand, der da nicht sympathisch ist, oder? Den du nicht wirklich magst und wo du eigentlich froh bist, wenn du die ganze Woche nicht siehst. Ist es so? Nicht wirklich, oder? Das Du-Wort bietet mir jemand an, den wir gern haben, mit dem wir mehr Zeit verbringen wollen, der uns wichtig ist, den wir um uns haben wollen. Mindestens so sollte es sein. Gott hat uns das Du-Wort angeboten und wir sind in Gottes Augen auch ein Du, ein Gegenüber, ein gewünschtes Kind, ein erwartetes Kind, ein geliebtes Wesen in Gottes Augen. Und genau so dürfen wir wissen, dass wir Gott im Du begegnen können. Ja, er ist der erhabene, allmächtige, heilige Gott und Ehrfurcht ist angebracht. Aber diese Ehrfurcht darf im Du passieren. Im Persönlichen, im engen Miteinander. Dass Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der Herr des Universums, ein Du für mich ist, liebe Leute. Eigentlich konnte ich jetzt Amen sagen und das war's. Ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir haben keine Geschäftsbeziehung zu diesem Herrn im Himmel. Wir haben auch kein Angestelltenverhältnis zu diesem Herrn im Himmel, sondern wir sind seine geliebten Kinder, die er gern mit Du anredet. Und so ist Beten, Reden mit Gott, Reden von Du zu Du. Und im Gebet erfahre ich meine höchste Bedeutung. Ich bin Kind Gottes, erwünscht und gezeugtes Du. Und keiner, der hier sitzt und keiner, der auf Erden wandelt, ist ungewünscht in Gottes Augen. Und so ist dieses Du das eigentlich Neue des Gebets, wie Jesus es vorstellt. Im Alten Testament kommt Vater 14 Mal vor. Immer als Vater des ganzen Volkes. Einen Text habe ich euch vorgelesen. Jesus sagt im Neuen Testament 170 Mal Vater und 21 Mal mein Vater. Und dann erlaubt er uns das Du zu seinem Vater, denn sein Vater ist auch mein Vater. Und dieser Vater ist in den Himmeln, das wäre das vierte Meditationswort. Er ist Vater in den Himmeln. Er ist nicht wie unsere irdischen Väter. Er ist nur durch Jesus Christus zu verstehen und nur mit sich selbst zu vergleichen. Es gibt ihn nur einmal. Und in ihm sind wir geborgen, in diesem majestätischen, wunderbaren, großen, herrlichen, unendlichen Gott. Vater unser, du in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das wäre dann die Fortführung der Meditation. Nachdem wir ganz zugewendet sind und ganz angenommen wissen, zu diesen drei Bitten nur so viel, sie sind keine Gelöbnisse. Herr, das ist es, was wir wollen, deinen Namen heiligen, dein Reich bringen, deinen Willen tun. Nein, so ist es nicht gemeint. Sie sind auch keine Gebetswünsche, möge es doch geschehen, dass dein Name geheiligt wird, dein Reich komme. Sie sind auch keine, Herr, lass doch endlich dein Reich kommen. Das Reich Gottes ist schon längst da, es ist mitten unter uns, es ist Jesus Christus, auferstanden, lebendig. Hier, anwesend, jetzt. Diese ersten drei Bitten sollen uns ermöglichen, noch weiter ins Gebet hineinzugehen, uns hineinzubegeben in das Handeln Gottes. Die drei Bitten sind im Passiv. Das bedeutet, du musst es tun, Herr. Ich kann das nicht tun. Ich kann dein Reich hier auf Erden nicht aufbauen. Aber du musst es tun. Aber ich möchte mich dazustellen, Herr, denn ich will das auch. Und ich liefere mich dem aus. Nicht meine Bitten lassen diese Dinge geschehen, sondern mit meinem Bitten liefere ich mich an dein Wirken aus, Herr. Und so wird das Vater unser zu einem gefährlichen Gebet. Denn es nimmt mich mir selber fort und stellt mich ganz unter Gottes Willen. Dein Wille geschehe. Das soll meine Herzenshaltung sein. Dein Name werde geheiligt. Und dann wird Gott immer näher kommen, obwohl er fern ist. Dann wird er immer bekannter, obwohl er rätselhaft bleibt. Dann wird er immer anbetungswürdiger. Dann wird auch seine Herrschaft in mir und durch mich sich immer mehr ausweiten. Und sein Wesen wird mich formen. Seine Art des Herrschens wird in mir und durch mich um sich greifen. Und endlich wird es alles haben, alles bestimmen und überall sein. Dein Wille geschehe. Das heißt, schaffe in mir, Herr, deinen Willen, denn ich kann es nicht. Ich kann deinen Willen nicht erfüllen, Herr, das musst du tun. Aber das geschieht nicht in Unterwerfung, sondern es ist ein Akt der Hingabe. Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das dürfen wir jeden Tag neu immer wieder tun. Wir sind noch immer bei der Beantwortung der Frage, Herr, lehr uns beten. Jeden Tag neu dürfen wir uns hingeben an diesen herrlichen, großen Gott. Und erst jetzt, nachdem das alles geklärt ist, erst jetzt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die Reihenfolge im Vater unser. Zuerst Gott und dann der Mensch. Jetzt kommen die Anliegen des Menschen zur Sprache. Jetzt haben wir das Erste und, Klammer auf, Klammer zu, das Einzige. Mal gib. Und auch da geht es nur um die elementaren Dinge. Brot, nicht Luxus. Das Notwendige, nicht der Überfluss. Und es macht mich sehr beschämt, wenn ich dran denke, um was alles ich bete. Und ich denke, wenn wir, wenn ich mein Fixiertsein auf das Habenwollen loslassen könnte, dann gäbe es auch viel mehr Menschen, die dieses tägliche Brot hätten. Darum die nächste Bitte und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir dürfen täglich aus Vergebung und aus Gnade leben. So wie wir es heute im Gottesdienst gemacht haben. Wir dürfen täglich, ja stündlich abgeben. Blockierendes von Gott beseitigen lassen. Durch das Kreuz werden wir zu Kindern. Durch Leben aus der Vergebung bleiben wir in einem ungetrübten Verhältnis zu Gott. Denn Sünde kann eines nicht. Sie kann deine und meine Kindschaft nicht aufheben. Das hat Christus am Kreuz ganz klar gemacht. Aber Sünde trübt die Beziehung zu Gott. Stört die Beziehung, stört das Miteinander. Und dann gibt Jesus noch einen Tipp, einen Ratschlag, eine Regel dazu. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Bereich Barmherzigkeit, anderen vergeben zu können, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Was zwischen dir und einem Menschen steht, sagt Jesus, das steht auch zwischen dir und Gott. Was dich im negativen Sinn von einem Menschen trennt, das trennt dich auch vor Gott. Und dazu gehört dann auch der Zusatz, den Jesus macht. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Vertretungen auch nicht vergeben. Liebe Leute, das ist ein Knaller. Und jedes Mal, wenn ich jemand was nachtrage, dann trifft es mir wieder Blitz. Und dann sagt Jesus zu mir, Freddy, so geht das nicht. Freddy, wie kannst du von mir Vergebung verlangen, wenn du nicht vergeben kannst? Freddy, wenn du nicht vergibst, es steht genauso zwischen dir und mir wie deine eigene Übertretung. Das wäre auch wieder so ein Punkt, da könnten wir jetzt Schluss machen. Da habe ich lang zum Kiefeln, ich sage euch es ganz ehrlich. Aber wie schön wäre das, wenn wir uns das als heilige Regel in unser Herz schreiben würden. Dass es keinen Tag geben darf, wo irgendetwas zwischen mir und einem Menschen steht. Wo ich von ganzem Herzen vergeben kann. Liebe Leute, da würden unsere Herzen aufblühen, wenn wir das schaffen könnten. Und dann ein recht schwieriger Text. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich möchte da auf zwei Texte jetzt nicht vorlesen, sonst wird es zu lang, aber ich möchte euch zwei Texte dazu mitgeben. Im Jakobus 1, Vers 13 steht in der Heiligen Schrift ganz klar, dass Gott niemanden versucht. Und zwar so klar, wie ich es jetzt sage. Gott versucht niemanden. Punkt. Und im 1. Korinther 10, Vers 13 hören wir genau das Gleiche. Gott versucht niemanden. Und die großen Theologen haben sich die Zähne ausgebissen an diesem Text. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, führt Gott denn jetzt in Versuchung? Manche wollten es umschreiben. Das Problem dabei ist leider, dass das vom Griechischen her nicht geht. Da steht es so, wie ich es jetzt vorgelesen habe. Da ist der griechische Text eisern. Ich persönlich habe ein recht schlaues Buch gelesen und da habe ich eine tolle Hilfestellung gekriegt, die möchte ich euch mitgeben. Weil das ist schon so ein Text, an dem kann man ganz schön hängen. Gell? Ja, wenn Gott uns versucht, dann ist eh alles aus, oder? Aber ich habe da eine schöne Erklärung von jemandem, der Aramäisch spricht, gelesen. Und er hat gesagt, und das ist eine eigene Wissenschaft in der Theologie, diese Bibeltexte durchzuforschen und zu schauen, wo ist denn vom Aramäischen her ins Griechische übersetzt worden und dann vom Griechischen ins Deutsche? Weil Jesus hat ganz sicher hier an dieser Stelle nicht Griechisch gesprochen. Er hat ganz sicher Aramäisch gesprochen. Und weil das eine Sprache ist, die auch heute noch gesprochen wird, gibt es eine eigene Wissenschaft, die griechische Texte zurückführt in das ursprüngliche Aramäische. Und wenn man das tut bei dem Text, dann kommt raus, dass dieses Führe uns nicht in Versuchung, dass das vom Aramäischen her ein Satz ist, der im Aramäischen so sicher nicht gesprochen wird. Die ganzen Zusatzerklärungen spare ich mir jetzt. Hört euch es einfach einmal an. Sondern da wird aller Wahrscheinlichkeit und nach aramäischem Sprachgebrauch wird da stehen und führe uns nicht in die Versuchung. Führe uns nicht in die Versuchung. Ist nur ein kleiner Artikel, aber es ändert eine ganze Welt. Warum? Merkt ihr das, was es heißt? Führe uns nicht in Versuchung. Wer versucht da? Gott. Führe uns nicht in die Versuchung. Da versucht nicht Gott, da versucht wer anderer. Und das steht hinter der Bitte auch. Und so kann ich es verstehen, dass man sagt, Herr, bitte, die Versuchung gibt es im Leben, aber das bist nicht du, das ist wer anderer. Und Herr, wenn es irgendwie geht, erspar mir das. Erspar mir diese Prüfung. Und wenn du mich so prüfst, dann bitte gib mir die Kraft, dass ich die Prüfung auch bestehe. Und wie gesagt, für mich war es eine Hilfe, ein einziger kleiner Artikel, aber es ändert an Fokus. Vater, erlass mir diese Prüfung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es ist der letzte Teil des Gebets und der hat sehr viel mit Lob und Anbetung zu tun. Das Vaterunser führt uns in die Anbetung, in die Gegenwart, in das Gottschauen, in das Gottgenießen. Und auch wenn jetzt die Predigt ein bisschen länger geworden ist, ich hoffe, ihr habt die Gegenwart Gottes genossen und ihr genießt es noch immer, denn dazu ist Gottesdienst da, dass wir es genießen, Gottes Kinder sein zu dürfen, weil er unser Vater ist. Der super, tolle, für alle gleich starke Vater. Den wollen wir loben und anbeten mit dem nächsten Lied. Und ich sage jetzt Amen.